Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen hier im Game Talk. Das hier wird ausnahmsweise eine relativ spontane Episode, denn Google hat, das hat man zwar geahnt, anlässlich der GDC, der Game Developers Conference 2019, einen eigenen Spieledienst vorgestellt, einen eigenen Streaming-Dienst, wenn wir genauer sein wollen. Der nennt sich Stadia, über den wollen wir jetzt kurz reden. Wer ist das wir? Ich darf eine bekannte Stimme hier im Game Talk begrüßen, den Stefan. Hallo.
Hallo, Gude. Freut mich, dass es so spontan geklappt hat.
Ja, freut mich auch. Vielen Dank dafür. Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir hier zuerst kurz die Kernidee dieses Stadia vorstellen. Wir haben im Kern einen Videospiel-Streaming-Dienst. Die Idee ist ja nicht so neu. Das hat irgendwann angefangen mit OnLive. Die gibt's heute nicht mehr, aber heute kennen wir das von Services wie PlayStation Now oder GeForce Now. Hier gleich vorweg der Verweis, wir haben zu all diesen Online-Gaming-Services schon einen eigenen Game-Talk gemacht. Das war die Nummer 82, selbstverständlich ist die in den Shownotes verlinkt. Und deswegen hier gleich schon der Hinweis, gametalk.fm/Google Stadia Vorstellung, da findest du diese Shownotes. Oder schon direkt bei dir im Podcatcher in der Beschreibung. Ja, was macht man denn genau damit? Wie kommt jetzt dieses Spiel auf mein Gerät und welche Geräte kann ich denn genau nutzen? Fragen über Fragen. Stefan, hilf mir.
Ich habe selber nicht so ganz verstanden, wie es bei manchen Geräten funktionieren soll. Sie haben ja angefangen zu sagen, mit Chrome soll es irgendwie integriert sein. Und sie hatten ja im Herbst 2018 den sogenannten Project Stream, wo sie das mal getestet haben. Und sie haben gesagt, es ist irgendwie in Chrome integriert. Und wenn man es auf einem Smartphone spielen will, wo ja, glaube ich, auf allen Geräten Chrome zu finden sein kann, soll man es irgendwie benutzen können. Man kann das auf jedem Laptop benutzen, weil man sich ja da auch theoretisch Chrome runterladen kann. Am Fernseher soll man diese Chrome-Sticks, ich weiß nicht genau, wie die heißen, soll es da auch irgendwie funktionieren. Wie das allerdings wirklich integriert ist oder ob das nochmal ein eigenes Programm, App, Client, was auch immer wird, wurde nicht gezeigt. Ja, man hat auch keine Ahnung, wie man sich da einloggt oder ob das mit seinem Google-Account verbunden ist. Man weiß von dem Modell, wie das irgendwo integriert und was noch viel wichtiger ist, um das direkt vorwegzunehmen, Preise oder Preismodelle wurden auch nicht gezeigt.
Also, hier mal kurz die Grundidee. Man soll Spiele, diverse Spiele, in bester Grafik auf quasi jedem Gerät spielen können. Das ist die Idee, das ist die Prämisse, das ist das Konzept. Ja, Browser gleich PC gleich Laptop gleich Chromebook, da geht's im Chrome, im Browser. Handy etc. wird's eine App sein. Ja, Fernseher, je nach Hersteller wird da wahrscheinlich so ein Chromecast nötig sein, so heißt das Teil. Es gibt ja aber auch Fernseher, bei denen Android draufläuft, da ist das dann möglicherweise einfacher. Und ja, ich lege die Hand ins Feuer, da wirst du deinen Google-Account für nutzen müssen, ist doch klar.
Ja, das ist klar, nur ich weiß halt nicht, ob es nochmal einen extra Stadia-Account dann zum Beispiel geben kann.
Ja, weißt wirklich. Du? Aber was es nicht braucht, und hier haben wir schon mal eine Art erste Neuerung, es braucht keine zusätzliche Box. Also dein Device, dein Laptop, dein Smartphone etc. ist schon das Endgerät. Das Einzige, was du dann logischerweise noch brauchst, das klingt jetzt sehr simpel, könnte dann aber komplizierter werden, wir kommen drauf zurück, ist die Internetanbindung. Du kannst sogar bestehende Controller benutzen, wobei sie da auch einen eigenen gleich noch mit vorgestellt haben, der so zwei Vorteile bringt, auf die kommen wir dann auch noch gleich.
Sie haben das ja sehr groß beworben mit, wir sind ja Google, uns gehört sowieso das Internet und damit quasi alle Serverfarmen, die es gibt. Das ist jetzt meine überspitzte Darstellung.
So falsch ist das gar nicht.
Ja, ganz davon abgesehen. Sie haben ja wirklich Bilder von ihren Serverfarmen gezeigt. Hier, wir haben diese Riesendinge und diese Serverfarmen sind die Plattform. Das haben sie schon sehr klar so gesagt, aber es klingt ja irgendwie schon sehr freundlich. Ihr habt sowieso schon alles, ihr könnt diese Plattform dann einfach benutzen. Ja. Einfach so. Und diesen Controller könnt ihr, wenn ihr wollt, benutzen. Müsst es aber eigentlich auch nicht. Das klingt ja fast schon zu freundlich für Google, als würden die einem da sehr viel geben. Aber man weiß halt noch nicht, was sie von einem nehmen werden. Das wissen wir nicht.
Um das nochmal kurz klarzustellen, weil es gibt ja heute aktuell zwei verschiedene Modelle von solchen Spieleabos. Hier wird das Spiel nur gestreamt und das ist sehr, sehr entscheidend, besonders bei diesem ganzen Google-Konzept. Das Spiel läuft bei Google im Rechenzentrum und euch wird nur das Bild geschickt. Einfach, dass das ganz klar jeder verstanden hat.
Ja, und das ist ja eigentlich nichts Neues. Das ist ja, wie gesagt, schon 10 Jahre alt oder vor 10 Jahren wurde das auch schon gemacht. Und dieselben Tücken und Probleme kommen mit dieser vermeintlichen Technologie einher, auch wenn sie groß tönen, wie toll die denn eigentlich ist.
Jetzt haben wir mal so die Kernidee vorgestellt. Jetzt wollen wir noch ganz kurz den Controller, ja, besprechen wäre zu viel gesagt, aber den mal schnell anschauen. Ja, der sieht aus auf den ersten Blick wie ein normaler Controller. Finde ich ein bisschen blöd, dass da wie bei der PlayStation beide Sticks unten sind und nicht auch in der Höhe versetzt. Wäre bequemer, aber egal, Detail, meine Präferenz. Who cares?
Ich finde das ja gut.
Okay, gut. Sehr schön. Jetzt haben wir hier schon zwei Meinungen, umso besser. Das Ding wird, und da wird es ein bisschen spannender, via WLAN in ein Netzwerk gehängt. Das heißt, der verbindet sich nicht zwingend mit deinem Laptop, sondern der verbindet sich direkt mit der Kiste, die bei Google steht. Das heißt, du steuerst damit nicht deinen Laptop, der dann den Input sieht und den dann ans Spiel quasi gibt und über die Leitung zu Google. Nee, der Input geht vom Controller direkt zu Google in die Kiste rein. Und da kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen hilft mit dem Input-Lag.
Das weiß ich nicht. Das wird sich zeigen. Könnte aber sein, was halt auch ein interessanter Aspekt ist, dass der Controller dann automatisch erkennt, auf welchem Device du dann bist. Du könntest quasi auf deinem Chromecast im Fernseher spielen und dann, aus was für Gründen auch immer, gehst ins Arbeitszimmer, spielst auf dem Laptop weiter, nimmst den Controller einfach mit und es geht einfach weiter. Das haben sie ja so live sogar gezeigt und sind von einem Device zum nächsten gehüpft und es ging einfach weiter.
Ja.
Mit Verbindung, wie lang da wohin. Sie haben immer wieder gesagt, es dauert nur 5 Sekunden, bis man im Spiel ist und es geht los. Aber der Controller hat die üblich verdächtigen Knöpfe und auf der Unterseite steht scheinbar der Konami-Code, was irgendwie total verrückt ist.
Wenn ich es hier noch schnell gleich erwähnen kann, genau diese Demo, die du gerade erwähnt hast, die wird natürlich verlinkt sein in den Shownotes. Natürlich werden wir auch das gesamte Event zum Nachschauen in den Shownotes verlinken. Und natürlich wird auch die GDC, das Mutter-Event drumherum, das ist ja nicht nur Google, auch nochmal verlinkt sein in den Shownotes.
Pause und Select oder keine Ahnung, diese Symbole sahen so aus wie auf dem Xbox-Controller. Das haben sie gar nicht erwähnt, aber sie haben gesagt, hier ist wieder so ein Share-Button, weil YouTube gehört zu Google und dann kann man alles direkt reinstellen. Also alles noch direkter als bei der PlayStation zum Sharen zum Beispiel.
Mhm.
Und der andere Knopf, der extrem interessant ist, ist der Voice Assistant-Knopf, weil Google hat ja seinen Voice Assistant. Ich bin ja nicht so in der Google-Materie drin, weil ich ja Google zum Großteil versuche zu vermeiden, um das hier auch schon mal zu sagen. Hat dieser Voice Assistant eigentlich irgendeinen eigenen Namen, so wie Siri oder Cortana, oder heißt er wirklich nur Voice Assistant?
Das Ganze heißt Google Assistant. Das ist der Name für Siri oder Cortana von Google.
Aha,
und ich glaube, okay. Da können wir kurz drüber reden. Das gibt's nämlich schon auf den neueren Smartphones. Halt, ja, wie gesagt, Siri und Cortana. Ich rede mit meinem Telefon und hoffe, eine gute Antwort zu bekommen. Und den Button haben sie halt auf den Controller gebaut. Jetzt fragt man sich, warum? Die Idee, wie sie sich das vorstellen, und das wurde auch so gezeigt während des Events, ist, ich spiele gerade ein Spiel und hänge dann beim Rätsel fest. Ich könnte jetzt auf meinem zweiten Device das Level eingehen, natürlich auf YouTube, weil Google, klar, was anderes als YouTube gibt's da nicht. Also Twitcher, erhofft euch nicht zu viel. Und schau mir dann die Lösung an. Jetzt mache ich das einfacher. Ich bin im Spiel, habe den Controller in der Hand, drück den Knopf, sag, okay, Google ist der Code da normalerweise. Okay, Google, ich bin in dem Spiel. Nee, muss man auch nicht sagen, das weiß der ja schon. Okay, Google, wie komme ich hier weiter? Und dann macht er automatisch eine YouTube-Suche. hoffen wir mal, das passende Video existiert schon, zeigt er mir das Video zu dem Level. Ich sehe, ah, so geht das. Ich gehe zurück in mein Spiel und mach das.
Es ist ja noch viel verrückter. Es springt ja direkt in dem Video zur passenden Stelle. Sie haben das ja so erklärt, normalerweise, und so mache ich das und so werden das wohl auch die allermeisten tun. Du hängst irgendwo, jetzt hast du die Möglichkeit, schaust dir in irgendeinen Walkthrough, Guide, Fact, was auch immer. GameFAQs ist da eine sehr beliebte Anlaufstelle von mir. Oder eben, wenn du Angst hast, man liest aus Versehen etwas, was man nicht will, weil wenn du halt in die Übersicht gehst, sieht man ja vermeintlich auch mal, was in einem späteren Kapitel so kommt. Gehst du also auf YouTube, suchst dir ein Let's Play aus, wo ein vielleicht Vorschaubild schon ist, damit du weißt, na, so weit bin ich ungefähr. Und dann spult man eben so weit vor, bis man zur Stelle kommt. Und das alles fällt dann damit quasi weg. Du sagst einfach nur, hey, wie schaffe ich diesen Level? Und zack, kommt das, wird dir die Stelle gezeigt und geht direkt wieder weg.
Ja.
Das finde ich schon sehr abgefahren, aber das, was da wieder im Hintergrund für Algorithmen und Tracking und Durchsuchungsfunktionen laufen, wenn ich daran denke, finde ich es schon wieder ein bisschen gruselig.
Oh, glaub mir, von dem, was dann da alles im Hintergrund läuft, ist das wahrscheinlich noch das Kleinste.
Ja, eben.
Aber damit haben wir dann mit YouTube auch wieder den Link gemacht zu einem großen Bestandteil dieses Konzepts. Es geht nämlich nicht nur ums Spielen, es geht auch sehr ums Videos hochladen oder streamen. On-Demand-Videos produzieren, wie es die Let's Player halt so machen, oder halt streamen, wie es normal bei Twitch oder jetzt eben halt auch auf YouTube passiert.
Also du streamst ja den Stream. Das ist ja Streamception.
Nein, das stimmt nicht so ganz, weil da kommt im Hintergrund auch eine interessante Neuerung. Der Stream, der auf YouTube geht, kommt nicht von dir, was das Video betrifft, was das Spiel betrifft. Der Stream, der auf YouTube geht, kommt von Google. Das heißt, Google macht zwei Streams. Einer geht vom Google-Computer zu YouTube und einer geht vom Google-Computer zeitgleich zu dir.
Das klingt ja alles so schön, aber später dann dazu mehr.
Also hier einfach nochmal dieser Fokus auf die Stream-Anbindung herausgehoben. Dann eine weitere Neuerung, so wie ich das sehe, sind die Stores. Auch wenn wir noch nicht so viel dazu wissen, aber was sie schon gezeigt haben, der Link zum Content, der Link zum Spiel ist der Weg zum Spiel, ist der Weg zum Store. Also du sollst über irgendwie Social Media und Links in Blogs und whatever direkt schon zum Spiel kommen. Das heißt, es ist nicht mehr, ich gehe da zum Store oder Client und mache das auf und zahle da was und nimm das und spiele das dann irgendwie da drin. Das soll wie auch immer aufgebrochen werden. Die Stores sollen also gewissermaßen, zumindest was das Frontend betrifft, dezentralisiert werden. Und das finde ich eine spannende Idee.
Ich weiß halt noch nicht so genau, wie das funktionieren soll, weil sie haben mir gesagt, ja, in Twitter, Discord und wo auch immer soll man dann einfach unten drunter Play Now sagen können. Oder was sie auch gezeigt haben, ja, man guckt sich auf YouTube einen Trailer zum Spiel an und nach dem Trailer kannst du sofort sagen Play und du bist sofort im Spiel drin.
Ja.
Es gibt ja in diesem Sinne wahrscheinlich auch gar keine Stores, weil, und das ist jetzt aber nur Mutmaßung, es vermutlich auf so eine Art Subscription rauslaufen wird, weil anders kann das ja gar nicht funktionieren.
Ja.
Ich verstehe halt nur noch nicht so genau, wie dieses Play Now dann eingebunden wird in vermeintliche Nachrichten. Weil musst du einfach nur das Spiel erwähnen und dann poppt das automatisch auf? Oder was genau da passieren muss, damit man da überhaupt die Möglichkeit dazu hat, das wurde jetzt nicht gesagt.
Also das muss sicher mit API bei den ganzen Drittherstellern eingebaut sein. Twitter, Twitch und so weiter.
Es könnte natürlich sein, dass Google die große Allmacht erkennt, ah, da hat einer das Spiel erwähnt, dann knallen wir da doch mal direkt hinter den Play Now-Button rein, automatisch.
Ja. Gerade im Google Chrome kannst du natürlich so schon mal vieles machen. Die Frage ist dann zum Beispiel, wie sieht's dann aus mit Firefox und so, aber von solchen Fragen sind wir noch zu weit entfernt. Was ich hier aber nochmal sagen will, ich habe vorhin ganz bewusst dezentralisiert in Sachen Frontend gesagt, aber im Backend, was da hinten passiert, wo das herkommt, ist das ja gerade das Gegenteil von dezentralisiert. Hintenrum ist das ja zentralisierter als je zuvor, weil es halt eben nicht mehr über irgendwie 5 Stores kommt, Steam, Origin, PlayStation Network, whatever. Nein, hinten kommt das nur noch von einer Stelle. Das heißt, wir haben vielleicht nochmal hinten dran verschiedene Anbieter, die gehen aber über einen Flaschenhals, der heißt Google, und von da kommt das dann zu dir. Also hintenrum läuft alles über Google, muss man sich bewusst sein. Und deshalb vielleicht auf den ersten Blick vorne rum, oh schön dezentralisiert. Dezentralisiert ist ja schön gegen die bösen Großen, aber nein, hier haben wir halt einfach nur den Großen.
Ja eben, genau, das ist ja der Punkt. Es ist ja alles nur noch eins.
Also ich will ja Google da gar nichts Böses unterstellen, aber einfach, dass es erwähnt ist, dass man das nicht ausblendet, dass man das sich halt irgendwo im Hinterkopf behält.
Umso interessanter ist dann natürlich halt zu wissen, das haben sie zwar nicht gesagt, aber das, davon kann man meiner Meinung nach schon irgendwie ausgehen, dass sie natürlich brutal anfangen werden, da Daten zu sammeln. Wann spielst du, was spielst du, wie lang spielst du? Und ich spinne jetzt mal noch ein bisschen weiter und denke dann, ja, wenn die dann irgendwelche krassen Daten haben, könnten die auch anfangen, selber Spiele zu entwickeln, die dann eher auf diese Auswertungen zurückgreift und nicht mehr so kreativ ist, sondern wirklich nur noch auf Daten beruht. Dasselbe entwickeln haben sie ja auch vorgestellt.
Richtig, denn zufälligerweise, das überrascht dann nicht wirklich, haben sie mit Stadia Games and Entertainment gleich ein eigenes First-Party-Entwicklerstudio vorgestellt und dem haben sie auch gleich ein berühmtes, hübsches Gesicht gegeben. Das ist die Jade Raymond. Ich glaube, die war zuletzt noch bei EA oder zumindest mal noch bei EA. Groß geworden ist sie aber bei Ubisoft und den da bekannten größeren Brands.
Sie hat gar nicht so viel gesagt eigentlich.
Nee, einfach hier spannend und ich bin gern bei Google und es wird amazing.
Ja, genau.
Aber es geht da nicht nur um First-Party-Entwickler, man hat auch den einen oder anderen Entwickler oder Publisher gesehen, id Software, Ubisoft, dann auch die ganze Unreal Engine. Da sollen also doch schon einige wichtige an Bord sein. Was natürlich sehr, sehr relevant ist für den Erfolg eines solchen Systems.
Was wir jetzt schon ein bisschen vergessen haben, ist, dass es ja wohl auch darum geht, dass Entwickler selbst diese Plattform irgendwie benutzen sollen, um dann Spiele dort zu entwickeln.
Darum wahrscheinlich auch die Vorstellung im Rahmen dieser Konferenz. Die Konferenz ist ja eigentlich nicht für uns gemacht, sondern für die Developer. Ja. Die sollen das ja eigentlich gucken.
Und dann haben sie ganz groß gesagt, ja, wir unterstützen Unreal Unity und alle möglichen Engines, die es irgendwie, so die üblichen Verdächtigen, hat man da gesehen. Und dass das irgendwie da auch mit eingebaut wird. Und sie haben irgendwie gesagt, ja, man kann hier irgendwie, wir haben hier ein graues Level und man kann hier alle möglichen Bilder oder Farberzeugnisse einfach reinschicken und dann rechnet das automatisch um. Das sah alles irgendwie sehr abgefahren aus, aber so wirklich kapiert habe ich da, glaube ich, nicht alles.
Da müsstest du wahrscheinlich irgendwann dann auch Entwickler sein, um auch zu wissen, wie toll ist es denn für mich.
Ich verstehe halt irgendwie noch nicht so genau, wie das mit dem, die Entwickler sollen darauf zugreifen, was genau das dann schlussendlich eigentlich bedeutet.
Lassen wir das mal so bewenden, was Spieleentwickler betrifft. Jetzt müssen wir einen weiteren Schritt machen zu einem Thema, das sehr relevant ist, und zwar die Power. Für Gamer ist ja wichtig, wie viele Pixel habe ich da, wie viele Frames per Second habe ich da. Und da versprechen sie schon ziemlich viel. Sie haben im Hintergrund ja so tolle Maschinen. Wir reden da von einer Custom AMD GPU und gleich noch einer Custom CPU. Und das soll ziemlich Dampf haben. Was die GPU betrifft, sprechen sie von 10,7 Teraflops. Das ist immer so eine hübsche Zahl, wo sich niemand was drunter vorstellen kann. Das ist aber etwas so viel wie eine PS4 Pro und eine Xbox One X zusammen. Auch wenn die Rechnung ein bisschen hinkt. Aber ja, soll heißen, was dahinter läuft, ist viel stärker als die aktuelle Konsolengeneration.
Ja, natürlich mussten da natürlich große Zahlen genannt werden. Und ja, das ist ja schön und gut, dass diese Computer da so viel Dampf haben, aber die stehen halt eben bei Google und ja, okay, kann man mal hoffen. Das heißt, was die alles rausschicken können, das ist natürlich State of the Art. Und sie haben auch gesagt, ja, wir können dann 4K rausschicken, sogar mit HDR und es soll alles in 60 Frames per Second bei euch ankommen. In der Zukunft, so haben sie auch schon direkt bei der ersten Enthüllung gesagt, und in Zukunft soll es sogar 8K geben. Wir wissen, es gibt das noch nicht so viel, aber das wird ja schon alles kommen und 120 Frames per Second wird auch alles kommen. Das ist ja alles schön und gut, was sie einem geben können, aber was dann der Flaschenhals wird, da werden wir noch drüber reden.
Richtig, die ganze Geschichte muss ja dann irgendwie noch zu mir kommen und da gibt es dann noch so 2-3 Nachteile, auch mit Blick auf die Grafikqualität etc. Hier möchte ich aber nochmal einen anderen Punkt rausheben, den wir auch hier bei Power einsortieren. Wir haben schon gesagt, Client und Server läuft alles bei Google. Das heißt, es wird jeder Spieler, gerade in einem Multiplayer-Spiel, da bei Google berechnet. Das heißt, der Weg vom Spieler zum Spieler ist viel kürzer, weil die quasi pseudolokal stattfinden. Das heißt, man kann technisch viel einfacher Verbindungen zwischen den Spielern realisieren und man kann so auch viel größere Spielerzahlen realisieren. Und man kommt besser an gegen Cheating. So, jetzt kann man sich aber fragen, warum? Komischerweise sind ja so Spiele, wo sehr viele Spieler meistens gegeneinander spielen, namens Battle Royale, gerade mega beliebt. Und genau für solche Szenarios passt halt dieser technische Hintergrund sehr gut. Und da reden wir dann nicht mehr von Battle Royale mit 100 Spielern, da reden wir dann vielleicht von Battle Royale mit 1000 Spielern.
Das haben Sie so genau sehr prominent gesagt, dass Sie das quasi auch nochmal im Zukunftsausblick haben. Ja, wir wollen in der Zukunft noch größere Battle Royale-Spiele haben.
Genau.
Also das ist ja eine der Sachen, die ja tatsächlich wirklich ein Benefit wären für eben Multiplayer.
Absolut. Ein bisschen was von Multiplayer oder zumindest von Experience teilen hat State Share. Das ist eine aufgebohrte Version von Content Sharing, und zwar ziemlich aufgebohrt. Ich kann da jetzt nicht nur mein Video, irgendeinen Clip oder so von meinem tollen Frag oder was auch immer, sharen. Nein, ich kann einen ganzen Game State sharen. Emulator-Leute, Raspberry Pi, Retro-Pi-Spieler-Leute werden wahrscheinlich wissen, was das ist. Das ist quasi ein Quick-Save, also quasi einen Speicherstand, den man schnell lädt. Ein Status eines Spiels gespeichert im RAM. Den kann ich so als Ganzes teilen. Verbunden mit dem, was wir zuvor genannt haben, sieht das dann so aus. Ich bin im Spiel, freeze quasi den Status meines Spiels, teile den mit dir, Stefan, weil das eh alles schon am gleichen Ort bei Google liegt, teile ich ja nur einen Link. Du klickst da drauf und das wird direkt so, wie es bei mir aufgehört hat, bei dir wieder initiiert und du kannst dann genau so das spielen oder das erleben, was ich mit dir da gleich sharen wollte oder da weiterspielen oder wie auch immer.
Also als die das präsentiert haben, habe ich das irgendwie nicht so ganz verstanden. Da ist dann irgendein großer YouTuber noch auf die Bühne gekommen und hat dann gesagt, die Content Creator können auch die Zuschauer zu Content Creatern machen, indem sie diese State Share benutzen und die Zuschauer dann einfach selber irgendwie weiterspielen. Da streamt jemand was jetzt live und da macht er irgendwie diesen State Share und dann können das live direkt alle anderen weiterspielen. Also ich meine, vielleicht denke ich da auch einfach zu falsch, weil das wird ja, Let's Plays werden ja auch oft aufgenommen und dann als Episoden veröffentlicht. Ich kann mir irgendwie noch nicht so genau vorstellen, wie das sein soll.
Man kann halt wirklich vieles einfacher nacherleben und mit dem modernen Streamer im Kopf, der natürlich mit seiner tollen Community so sein Erlebtes teilen will, eröffnen sich da schon Möglichkeiten.
Sie haben ja auch gesagt, dass man quasi in ein Spiel dann einsteigen kann.
Ja,
wenn
ja.
Da jemand was, Sie haben da jetzt NBA 2K als Beispiel gezeigt, also halt irgendwas, wo tatsächlich mehrere Leute dann einfach einsteigen können, sind halt so Sportspiele.
Mhm.
Und dann kann man sagen Join und dann läuft da auch irgendwie so ein Timer und dann kann man da direkt einsteigen. Aber da stelle ich mir dann halt auch vor, wenn da doch irgendein krasser YouTuber ist, bei dem dann 50.000 Leute gleichzeitig zugucken und dann sagen die alle auf einmal, ja, ich will aber auch mitspielen. Also
ja,
da kann ich mir auch noch nicht so genau vorstellen, wie das funktionieren soll.
Slots in der Schlange verkaufen.
Oh.
Ja gut, nee, die bösen Gedanken wollen wir jetzt mal noch lassen.
Neue Monetarisierungspläne.
Aber das mit dem Spiel weitergeben ist ja auch nicht ganz so neu. In einer rudimentäreren Form gibt's das ja schon bei Sony.
Das SharePlay, ja, aber das funktioniert irgendwie ein bisschen anders. Das funktioniert ja quasi nur live und du musst ja dann die Leute direkt einladen. Und wie wir ja wissen, Joey, können wir beide das nicht, weil du bist in der unabhängigen Schweiz und ich nicht.
Ja, genau. Aber das würde jetzt auch wieder ausarten.
Ja, ja. Nee, darüber will ich auch gar nicht reden.
Fraglich ist noch, wie lange leben diese State Shares im Google RAM? Also läuft der Link vielleicht irgendwann mal ab, weil da kann sich ja dann auch schon ganz was anhäufen. Aber
ja,
das sind jetzt auch so Detailüberlegungen, die wollen wir uns heute noch nicht machen. denn es sind noch ganz andere Dinge unklar. Und dem Thema unklar wollen wir jetzt auch unser letztes Kapitel widmen, denn es gibt da noch so ein paar Hürden, noch so ein paar Stolpersteine, die wir da sehen, und denen wollen wir jetzt noch ein paar Gedanken widmen. Du hast den ersten schon angetönt, das ist das Thema Preis. Abo oder vielleicht irgendwie kaufen? Und wo kommt das Spiel jetzt genau her? Hinter Google? Fragezeichen.
Ubisoft hat ja sein Spiel bereitgestellt, was da in diesem Test gemacht werden muss. Und ich stelle mir das halt irgendwie so vor, dass die Entwickler sagen, hier, ihr dürft oder könnt ihr, wollt ihr unser Spiel dann auf eurer Plattform benutzen? Also veröffentlichen ist ja, das sind ja alles Begriffe, die dann ja irgendwie auch wegfallen. Aber es müssen ja trotzdem die Entwickler zu denen gehen. Da ist dann halt auch die Frage, inwieweit braucht man dann eigentlich noch Publisher? Weil wenn der Entwickler direkt zu Google gehen kann und sagt, hier, ihr könnt es benutzen, brauchst du ja eigentlich keinen Publisher mehr.
Google kann der Publisher sein, was den Vertrieb betrifft, theoretisch auch, was die Entwicklungskosten betrifft, wobei diese Rolle könnte ja bei den klassischen Publishern bleiben.
Das wirklich Revolutionäre wäre ja wirklich, du schmeißt das Ding an und du kannst halt alle Spiele spielen, die es gibt. Aber so ist es ja nicht. Es könnte halt gut sein, dass viele Sachen, die interessant sind, einfach nicht da sind und dann wird das für mich eher uninteressanter. Und deswegen muss man es wie so oft wieder davon abhängig machen, was sind denn da eigentlich für Spiele? Weil technologisch, ja, schön und gut. Vermutlich wird es ja dann so sein, dass wenn Sony oder Microsoft und Nintendo, die sind ja trotzdem erstmal noch für sich. Und wir wissen ja, dass Microsoft auf jeden Fall nach der Xbox, sie werfen ja nicht die Flinte ins Korn, sie haben ja erst neue, die haben ja auch Entwicklerstudios gekauft und die werden ja trotzdem weiterhin ihr Ding machen.
Ja.
Das bedeutet, dass es trotzdem noch, oder gerade bei Microsoft, die ja in der letzten E3 sehr aggressiv gesagt haben, hey, wir werden in Zukunft bald Only-Material haben und Nintendo wird sowieso weiterhin Zelda nur bei sich behalten wollen und alles, Klar. Was man so kennt. Und deswegen wird es zumindest am Anfang ganz sicher erstmal wieder diese Koexistenz geben.
Klar, klar. Wobei Microsoft ja noch am ehesten das Unternehmen ist, das sich öffnet gegenüber anderen. Die wollen ja gewisse Dienste auf die Nintendo Switch bringen. Also die sehe ich am ehesten noch da bei Google Stadia. Nintendo als letztes und dazwischen irgendwo Sony. Also die werden wohl kein Interesse haben, vorerst da First-Party-Zeug draufzubringen.
Also ich meine, Google hat jetzt halt den zeitlichen Vorsprung, dass sie jetzt die Ersten sind, die diese Plattform as a Service in der Spielebranche als erstes so prominent und so, naja, ich sag mal in Anführungsstrichen marktreif präsentieren und auch dieses Jahr noch rausbringen.
Ja, also prominent würde ich sagen, ja, marktreif, who knows,
eben.
Weil Sony
genau,
hat ja mit PlayStation Now sowas schon länger draußen, Microsoft hat ja sowas auch schon länger draußen mit seinem Abo-Dienst, wo du die Spiele runterladen oder streamen können wirst. Schnell ist ja Google da nicht. Was ich mir auch noch überlegt habe, was Hürde sein könnte für Dritte, bei Google läuft ja da hinten ein PC. Das heißt, damit man überhaupt schon eine Kompatibilität hat, muss ja das Spiel, das man da anbieten will, irgendwie PC-kompatibel sein. Ja, die aktuellen Konsolen sind ja quasi immer näher am PC. Das ist nicht mehr so schwierig wie auch schon. Aber das ist auch noch so eine Hürde, die man erst dann noch nehmen muss.
Die logische Konsequenz wird ja vermutlich sein, wenn was auf Steam oder im Epic Store kommt, würde es ja schon Sinn machen, das auch auf Stadia irgendwie anzubieten. Weil da ist es ja sowieso schon für einen PC entwickelt worden.
Ja. Jetzt kommen wir, ich würde sagen, zum ersten von zwei größeren Fragezeichen. Wir haben es jetzt schon angetönt. Preis. Und Preismodell.
Und wir wissen gar nichts. Sie haben ja noch nicht mal gesagt, was genau für ein Preismodell es sein wird. Ob es ein Abonnement wird oder ob man da irgendwas kaufen kann. Und die Frage ist, was soll man denn da eigentlich kaufen, außer diesen Controller, wenn man den überhaupt haben will, weil alles andere hat man ja schon und es kann ja eigentlich nur auf ein Abonnement herauslaufen.
Ja, ja.
Was anderes macht ja keinen Sinn.
Für mich auch ganz klar ein Abonnement, genau wenn man schon diese hervorgehobenen Features sich mal vor Augen führt. Hier, klick schnell den Link, spiel das mal an. Hier, nimm meinen Stage Share Spielstand und spiel mal diese Episode und spiel dann mal dabei. Ich guck da ein bisschen rein, ich spiel da ein bisschen kurz, ich schau mir das an, ich schau den Trailer, spiel da rein. das ist alles so schnell hier ein bisschen so, da kannst du nicht immer irgendein Spiel kaufen. Das muss einfach so Flatrate-Abo sein.
Genau, das wird ein bestimmten Flatrate-Abo werden. Jetzt ist halt die Frage, wie werden sie das staffeln? Kann man dann für einen Monat bezahlen, 3 Monate oder ein Jahr? Oder kann man nur Jahresabonnements abschließen? Da wird sich dann zeigen, was sie da für eine Staffelung haben, was sie da für eine Preisstaffelung haben.
Ja, Detail.
Das ist jetzt eine persönliche Mutmaßung. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas schon 100 Euro im Jahr kosten kann.
Ja, na, Google ist halt auch noch hier. Wir sind groß und haben so schon Geld und wollen zuerst mal Leute ziehen. Also die könnten, es würde mich nicht überraschen, wenn die zu Beginn mal krass aggressiv mit Verlust unten reinhauen.
So richtige Preiselastizität rauskitzeln.
Aber das ist natürlich noch ein großes Fragezeichen. Bleibt gespannt. Wenn dazu was rauskommt, werdet ihr es natürlich über den GameTalk erfahren. Vielleicht nicht zwingend in einer eigenen Episode. Aber GameTalk FM ist ja auf Facebook und auf Twitter vertreten. Immer wenn es Updates gibt zu behandelten Themen, werde ich die da verbreiten. Wer also dem GameTalk auf Facebook oder auf Twitter folgt, bleibt up to date zu allen behandelten Themen. Damit kommen wir zu einem zweiten Problem. Das Ganze wird gestreamt, offenbar aktuell mit bis 4K, später 8K, dann noch in 60 FPS. Also da kommt ziemlich was an Video über die Leitung. Und da muss man sich die Frage stellen, ist denn die Leitung heute schon ready? Daran sind ja auch alte Dinge wie OnLive schon gescheitert. Und wenn man sich jetzt so umsieht, ja, hier bei mir zu Hause wahrscheinlich schon, aber in Internet-Drittweltländern wie irgendwie Namibia, Deutschland oder Kasachstan oder so sieht's da halt schon schlechter aus.
Ganz genau. Und das ist auch nach wie vor mein Argument, was ich dafür bringe, dass das eine große Hürde sein wird. Es gibt natürlich Orte und Stellen, wo man das theoretisch machen kann, aber wir haben in der Präsentation gezeigt, ja, die Gamer kennen ja das hier, man legt das Spiel erstmal ein, es muss erstmal runtergeladen werden, irgendwelche Day-One-Patches oder sonst irgendwas. Der Punkt ist aber, dass man, sobald man irgendein Internet hat, kann es halt sein, dass dieser Day-One-Patch länger braucht, um runterzuladen. Man kann es dann aber schlussendlich benutzen. Und hier kommen so viele Daten, dass du es wahrscheinlich an mancherorts einfach überhaupt nicht benutzen kannst, weil die Leitung nicht schnell genug ist. Und ja, hier haben wir jetzt nämlich die neuen Systemanforderungen, wo sie am Anfang gesagt haben, das gibt es nicht mehr. Aber eigentlich gibt es sie jetzt halt in anderer Form.
Ja, ja.
Weil die Daten, die rauskommen, das haben wir ja gesagt, das können die ja alles liefern. Aber wie sollen die denn hier ankommen?
Ja, ja.
Erstens müssen diese Leitungen mal verlegt sein. Und dann musst du auch noch den richtigen Anbieter haben, der überhaupt so viel liefern kann. Und dann hat man nicht nur bei Google ein Abonnement, sondern du musst dann auch noch den richtigen Internetanbieter finden, der dir das überhaupt liefern kann.
Ja, und der dir dafür natürlich auch wieder was abzieht jeden Monat, weil beim Internetprovider musst du ja auch immer wieder abdrücken und das wird ja auch teurer nach oben.
Das haben sie halt überhaupt nicht gesagt. Sie haben die ganze Zeit nur gesagt, ja, das würden wir liefern und das werdet ihr bekommen. Das muss nämlich erstmal alles kommen. Und darauf hat Google keinen Einfluss, sondern das geht ja teilweise bis in die Politik hoch. Wer kriegt denn überhaupt, keine Ahnung, wenn 5G oder so, was auch immer kommen soll, welcher Anbieter kriegt denn jetzt die richtigen Frequenzen? Und das ist ja fast schon eine politische Angelegenheit, wie du deine Leitungen bekommst. Und das kann Google gar nicht beeinflussen.
Ob die das nicht beeinflussen können, wage ich gewissermaßen auch zu bezweifeln. Aber da wollen wir uns jetzt nicht zu weit auf die Äste rauslassen. Du hast hier gleich ein paar Probleme über einen Kamm geschoren. Vielleicht wollen wir die hier noch kurz auseinander dividieren.
Ja, bitte.
Zuerst mal, ja, du hast das richtig erkannt. Die angeblich nicht mehr existente Einstiegshürde ist doch noch existent, einfach eine andere. Wir haben keine richtigen Stores mehr, zumindest im Frontend. Ja, wir haben keine proprietäre Box mehr. Ja, wir haben keinen proprietären Controller. Ja, keine Hürde. Schön, wir haben jetzt halt einfach die Leitung. Und das kann natürlich die Experience kaputt machen im Jahr 2019 an manchen Orten. Das nächste ist die Komprimierung. Die will ich vielleicht machen, um dieses Problem irgendwie zu kontern. Die bringt aber wieder eigene Nachteile, Artefakte. Da kann das ja halt wirklich High-End 60 FPS 4K-Video zu mir durch die Leitung jagen. Wenn die Komprimierung dann aber nicht schick ist, dann sieht das halt nicht so hübsch aus, wie wenn das nativ bei mir generiert wird. Und das ist ein aktuelles Problem, das man zum Beispiel auch bei PlayStation Now und Konsorten heute erlebt. Das sollte dann halt auch noch gelöst werden. Und Latenz, ja, das ist dann der Klassiker, vor allen Dingen bei First-Person-Shootern und so. Da müssen sie halt einfach auch noch was machen. Und das hat auch in der Demo nicht ganz perfekt ausgesehen.
Ja, sie haben ja Doom Eternal ganz groß angepriesen, aber eigentlich hat man hat ja gar kein Gameplay gesehen.
Ja, schon bei diesem Assassin's Creed Odyssey, da hat es schon ein bisschen nicht so ganz zackig ausgesehen, aber ich will da noch nichts überbewerten.
Ja, genau.
Ein Problem, das wir hier natürlich auch haben, ist, man kann nichts buffern. Bei deinem Netflix kannst du einfach, wenn die Leitung gerade mal gut läuft, da Film rausschieben, der wird dann gebuffert und der läuft dann auch, wenn es mal eine Pause gibt, kurz in der Leitung für 3 Sekunden.
Ja, stimmt.
Bei einem Spiel geht das aber nicht, weil du ja nie weißt, was nachher kommt, weil das ja vom Spieler vorgegeben wird. Du kannst also noch nichts vorausschicken, das muss alles immer in Echtzeit synchronisiert kommen. Jedes Paket braucht das richtige Timing und muss nach und nach kommen. Sonst ruckelt das dann halt.
Genau, die ganz altehrwürdigen Streaming-Probleme und da hat ja Google im Prinzip keine Lösung für vorgeschlagen.
Und noch wüster wird das dann halt, wenn du mal aus der Standleitung raus bist, wenn du auch dann mal aus dem WLAN raus bist, wenn du dann mal im mobilen Netz bist. Weil da musst du erst einmal das Netz dann noch haben, plus natürlich das Datenvolumen ist dann nochmal ein eigenes Thema. Und so problemlos, wie sich das Google in seiner Internetwelt wahrscheinlich vorstellt, ist das halt einfach noch nicht.
Ja, ganz besonders bei Datenvolumen. Also da sind ja auch wieder hier in Deutschland sind die Datentarife und alles, ist ja Deutschland mitunter am teuersten und die geben ja auch mitunter am wenigsten Datenvolumen. Und wenn du da ein High-End-Spiel mit diesen Spezifikationen an ein Mobiltelefon schickst, das ist ja eine schöne Vorstellung, dass du in der U-Bahn sitzt oder in der Straßenbahn, sagen wir es mal so, weil da der Empfang vermutlich besser ist. Aber was bringt's? Dann ist nach 10 Minuten dein gesamtes Datenvolumen vermutlich aufgebraucht.
Aber um es vielleicht wieder ein bisschen positiver darzustellen, wir haben es auch schon angetönt, zumindest auf der Anbieterseite könnte es jetzt das erste Mal stimmen, weil Unternehmen, die so ein Projekt stemmen können, die im Hintergrund die Hardware-Power und das Know-how haben, gibt es auf der Welt einfach nur 2. Das ist Google und das ist Amazon. Und wenn jetzt Google das macht, wissen wir, die eine Hälfte hinten hält schon mal. Das ist eigentlich schon mehr, als wir bislang hatten. Jetzt müssen nur noch die anderen 50% gut kommen.
Ich weiß, dass es Amazon Game Studios gibt.
Mhm.
Und ich weiß nicht wann, aber ich glaube, die werden auch noch mit irgendwas kommen. Mal schauen, was das dann wird.
Würde mich nicht wundern. Mit irgendwas kommen ist jetzt auch das letzte Stichwort. Die große Frage ist natürlich, wann kommt das dann bitte? Sie sagen, es kommt irgendwann noch 2019, also noch dieses Jahr, in den USA, in Kanada und in Großbritannien und most of Europe. Was auch immer das dann heißt, aber irgendwo auch Europa.
Alleine, dass sie UK und most of Europe schon getrennt haben.
Ja, Stefan, damit hätten wir eigentlich alles gesagt, was es zu wissen gibt. Wer das Ganze angucken will, wie gesagt, in den Shownotes bei dir in der Beschreibung im Podcatcher das Video zur kompletten Präsentation oder sonst natürlich auch die Shownotes im Web, gametalk.fm/Google Stadia Vorstellung. Wir haben auch schon unsere Bedenken, unsere Meinung dazu geäußert. Vielleicht trotzdem hier noch als Fazit so in wirklich ein paar wenigen Sätzen. Stefan, wie hat das auf dich gewirkt? Wie stehst du zum Ganzen?
Also für mich gab es jetzt keinen super krassen Wow-Moment. Okay, jetzt ist es wirklich eine Revolution. Man kennt das eigentlich alles schon und ja, jetzt steht da halt ein Riese dahinter, der liefern kann, empfangen kommt noch. Ich werde es allerdings noch mehr, als dass mich Google nervt, wird es halt auch darauf ankommen, was kommen da für Spiele und sowieso sollte man es davon abhängig machen, was kommen da für Spiele, interessiert mich das überhaupt? Schön und gut, dass das technologisch ganz tolle Sache sein soll, aber wenn da nichts dabei ist, was einen interessiert, dann kann man es auch lassen.
Ich für meinen Teil kann sagen, von allen, die jetzt schon einen Spiele-Streaming-Service präsentiert haben, und da gibt es ja einige, im 82. Game Talk haben wir auch die im Detail vorgestellt, mittlerweile sind es noch mehr geworden, ist Google und dieses Google Stadia etwa das erste, dem ich wirklich eine Chance zutraue, dass es anständig funktionieren kann. Das erste mit einem ganzheitlichen, übers reine Streaming hinausgehenden Konzept, das halt wirklich Vorteile bringen kann, die über, hey, du hast hier ein Spiel, ohne einen krassen PC haben zu müssen, hinausgehen. Wir sind nicht limitiert am Ende des PCs, wir sind nicht limitiert am Ende der PlayStation. Wir denken weiter. Das muss ich Google schon anrechnen. Die haben viel weiter gedacht als die anderen.
Kann sein.
Und sie sind auch die Ersten, die sowas bringen mit der Power im Hintergrund. Also die Vorzeichen stehen hier viel besser als je zuvor. Und deshalb bin ich irgendwie gespannt darauf.
Ich bin auch gespannt darauf. Man sieht es immer mal wieder, wenn etwas seiner Zeit ein Ticken zu weit voraus ist, dass es dann trotzdem scheitert.
Ja.
Und ich weiß halt nicht, inwieweit das tatsächlich, ob es nicht doch besser gewesen wäre, wenn sie das erst in 2 Jahren oder so rausgebracht hätten, weil dann die Leitungen vermutlich verbreiteter sind. Aber das weiß ich jetzt noch nicht und ich kann es absolut nicht einschätzen, ob das was wird oder ob es ein riesengroßer Flop wird. Das muss man jetzt echt abwarten. Ich will da keine voreiligen Prognosen jetzt ziehen.
Google ist ja auch sehr berühmt dafür, groß angekündigte Dienste dann klammheimlich oder weniger klammheimlich wieder einzudampfen. Aber
richtig,
so weit wollen wir jetzt noch nicht denken. Wir bleiben noch ein bisschen positiv. Und damit würde ich sagen, gehen wir raus hier aus diesem spontanen Game Talk. Ich hoffe, euch hat das gefallen, auch wenn wir uns ein bisschen weniger Zeit nehmen konnten natürlich für die Vorbereitung, als wir das sonst jeweils tun. Man soll ja auch mal ein bisschen was spontan machen können. Stefan, ich danke dir, dass du so schnell Zeit hattest, dich hier mit mir zusammen vors Mikrofon zu setzen. Mir hat's viel Spaß gemacht, wie immer.
Ja, mir auch, wie immer.
Ich hoffe, dir da draußen am Empfangsgerät hat's auch Spaß gemacht. Würde mich natürlich freuen, wenn du dann beim nächsten, ich nenne es jetzt mal regulären Game Talk, der auch bald kommen soll, wieder reinschaltest. Bis dahin wünsche ich dir da draußen natürlich wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht sogar mit einem gestreamten Spiel oder sonst sicher mit einem lokal laufenden Spiel. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.